Willkommen zu einer neuen Episode von Palliputz, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Palliputz reden wir über Palliativcare und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit der akuten oder chronischen unheilbaren Erkrankung möglich ist. Dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Palliputz ist eine Produktion von Onda Productions, einem gemeinnützigen Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden. Mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Mehr dazu gibt es unter onda-productions.ch. Die Monika Lunoce mit ihrem Lebens- und Trauerbegleitmodell «Gefühle leben lernen» ist sicher schon etlichen von uns irgendwo einmal begegnet. Vor genau 20 Jahren hat sie ihre Schule für Trauerbegleitung gegründet und ihr Modell entwickelt, wo sie seither in Weiterbildungen, Inhouse-Schulungen und vielen anderen Formaten unterrichtet. Und es ist ein Modell, das praxisnah und in jeder Form von Verlust anwendbar ist. Ein Modell für den Alltag, sagt sie auch selber. Schliesslich begegnen wir Trauer auch immer wieder im Alltag. Um die Lebens- und Begleitkompetenzen vom Modell «Gefühle leben lernen» geht es auch im neuen Buch von Monika Lunoce. Es heisst «Molina, die Trauerfee» und ist eine berührende Geschichte über eine junge Fee und ihre Suche nach ihrer Lebensaufgabe und zwei Kinder, die dank der Molina einen Ausdruck finden für ihre Trauer um ihren kleinen Bruder. Und weil die Trauer nicht erst mit dem Tod eines geliebten Menschen anfängt, sondern auch schon dann, wenn es zum Beispiel um eine lebensbedrohliche Erkrankung geht, passt mein Gespräch mit der Monika Lunoce über das pädagogische Märchen und alles, was sie bewegt hat in ihrem Leben, auch bestens im Palliputz. Monika Lunoce, du hast dich von Basel auf Zürich ins Tonstudio zu mir aufgemacht. Im Gepäck dein neues Buch. Über das reden wir jetzt dann gerade. Schön bist du da. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gerne aufgemacht an diesem strahlend schönen Frühlingstag und bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch über das Buch.
Komm, wir starten einmal. Als ich dein neues Buch «Molina, die Trauerfee» nach dem Lesen aus der Hand gelegt habe, hatte ich richtig ein Lächeln im Gesicht. Und zwar einfach darum, weil es so ein schönes und berührendes Buch ist. Es ist so also wahnsinnig schön illustriert von der Anna Andrea. Und obwohl es ja da drin um Trauer geht und die Ausgangslage eigentlich traurig ist, ist es doch ein Buch, das einem so Mut macht und so Freude im Herz. Ganz kurz gesagt, findet die junge Fee Molina durch den Tod eines Kindes ihre Lebensaufgabe, indem sie die beiden Geschwister von dem Kind durch ihre Trauer begleitet. Warum hast du die Gestalt von einer Fee ausgewählt für das?
Ja, Feen, was haben Feen für eine Rolle oder... Das sind ja ganz alte Figuren in der Literatur, vor allem in den Märchen, also früher in den traditionellen Märchen, haben die Feen mehr so eine Rolle von Wunscherfüllung, Schutz auch, aber auch ganz viel Moralisches. Also Gutes haben sie belohnt und Schlechtes ist bestraft worden. Da gibt es ganz viele Varianten von dem. Und in dem zeitgenössischen oder modernen Literatur tauchen die Feen wieder ganz gross auf in dem ganzen Fantasy-Genre. Und die haben, das sind wie modernere Feen, die haben andere Rollen oder Aufgaben. Und sie sind ganz oft Mentorinnen oder haben die Mentorenfunktion und unterstützen ihre Figuren bei der Bewältigung von Herausforderungen. Und das machen sie, entweder haben sie magische Fähigkeiten oder sie sind weise oder halt eine Mischung. Und sie sind wie auch so ein Symbol für Trost oft. Und ich habe mir wirklich überlegt, was will ich denn für eine Figur oder für ein Wesen nehmen, wo das, was ich erzählen und sagen und weitergeben, auf eine Art und Weise hineinbringt, wo man nicht anmacht an einen Mensch, aber auch nicht jetzt an eine religiös prägte Figur, sondern etwas, wo unser Herz erreicht. Und das sind halt Märchen auch. Und oft können Kinder in so einer Märchenwelt halt dort rein sich versetzen und finden Trost. Und in so Märchen mit Feen kann man wie für Probleme, die im Alltag sich zeigen, wie andere Lösungen oder einen anderen Zugang finden. Mhm. Und für mich war klar, es muss eine Fee sein. Mhm. Ich habe mir zuerst gar nicht so viel überlegt. Mhm. Aber nachher habe ich gesagt, je mehr ich darüber auch nachgedacht habe, gesagt, mal, es kann nur eine Fee sein, so wie ich es erzählen will. Mhm.
Hat der Name Molina irgendeine Bedeutung?
Ja, am Namen habe ich so lange herumstudiert. Mhm. Und habe wirklich hin und her. Und irgendwann, glaube am Morgen früh, meistens habe ich am Morgen früh Eingebungen. Mhm. Und dann habe ich gewusst, sie kann nur Molina heissen. Und es ist klar, die ersten zwei Buchstaben kommen von meinem eigenen Namen. Ja. Und ich heiße ja Mo, also Monika, aber Mo. Mhm. Und Lina ist so der kindliche Teil, oder? Oder so der, nicht Spitzname, aber so ein bisschen eine verniedlichere Form.
Ein Diminutiv, oder?
Ja, also, genau. Mhm. Wobei halt im Italienischen viele Namen mit Lina enden, ja. Oder? Ja. So. Und dann ist von dem Moment an wie klar, es ist Molina, weil es hat natürlich mit mir auch ganz viel zu tun. Mhm.
Ja, so. Natürlich. Ja.
Und darum wollte ich nicht das an einem Menschen anmachen, sondern an einer anderen Figur, einen anderen Zugang anbieten.
Ja. Ja. Genau, im Laufe der Handlung entwickelt die Trauerfee ja intuitiv das Lebens- und Trauerbegleitmodell Gefühle leben lernen, wo du vor 20 Jahren für deine Schule für Trauerbegleitung ja erarbeitet hast und wo du auch seit vielen, vielen Jahren auch unterrichtest und weitergibst. Auf das können wir ja später noch zu reden, auf das Modell. Im Buch lehren zum einen das Kind und ganz nebenbei auch die Eltern durch das Kind mit ihren Gefühlen umzugehen. Zum anderen lernt aber auch die Molina. Was hat dich bewogen, die Geschichte so zu erzählen, also dass auch die Molina einen Lernprozess durchläuft?
Ja, genau. Ich will mit dem wie sichtbar machen, dass alles miteinander verknüpft ist. Es lässt sich nicht trennen. Es kommt nicht jemand, der alles schon weiss. Sondern wir inspirieren uns immer gegenseitig. Inspirieren. Wir hinterlassen immer Spuren beim anderen. Wie auch immer. Und durch das entwickeln wir uns auch alle miteinander. Und Molina ist jetzt in dieser Geschichte eine Jungfee, die eben auch diesen Auftrag hat. Und durch das, dass sie lernt von den Kindern und die Kinder lernen von ihr verschiedene Sachen, aber sie lernen alle miteinander und bringen das in ihrer eigenen Welt oder in ihrem Lebensumfeld dann zum Ausdruck oder integrieren das, was sie vom anderen mitgenommen haben. Das kann man ja nicht bestimmen, was die andere Person oder was die Kinder von mir jetzt wirklich verstanden haben, aber sie setzen es dann um. Mhm. Und das miteinander sich einlassen auf etwas Neues, wo noch niemand weiss, wie es wird, das hat viel also mit dieser Kinderoffenheit zu tun. Und Molina ist ja Jungfee, die ist also auch noch sehr offen und noch ganz quasi ein unbeschriebenes Blatt, außer ihrem Charakter, den sie hat. Ein bisschen neugierig und ein bisschen vorwitzig auch. Mhm. Aber sie weiß auch nicht genau, aber sie weiß eins, sie will unbedingt das machen. Sie will unbedingt für die Kinder etwas machen. Und durch das wollte ich aufzeigen, ja, alles entwickelt sich miteinander.
Mhm. Deine Geschichte von der Trauerfee Molina ist ein pädagogisches Märchen. Und als Zielgruppe nennst du Kinder ab 6 und Erwachsene in Trauer. Es ist aber auch für Fachpersonen gedacht. Du bietest dazu auch Begleitmaterial an. Lass uns doch mal die drei Zielgruppen ein bisschen einzeln anschauen. Was können Kinder aus deinem Buch ziehen?
Also für Kinder ist es erstmal eine spannende Geschichte. Und in dieser Geschichte hören sie oder lesen sie, je nachdem wie alt sie sind, Sachen, wo sie sich damit vielleicht identifizieren. Oder sie hören die beiden Geschwister, die etwas sagen, wo sie selber in sich fühlen, aber noch nie gesagt haben. Oder Molina fragt Sachen, wo sie so noch nicht gefragt haben. Oder sie sieht, was man noch machen könnte. Oder zum Beispiel, dass wütig sie, weil alle anderen so komisch tun die ganze Zeit, dass das völlig in Ordnung ist. Und dass das Platz hat und dass man etwas machen kann mit dieser Wut oder mit dem Ärger über, wie die Leute sich verhalten. Also sie können in dieser Geschichte, wie halt in allen Geschichten, immer wieder etwas finden, womit zu ihnen passt. Das ist das eine. Gleichzeitig, in der Geschichte hast du schon gesagt, lernen die Eltern von den Kindern. Also ja. Meine Idee ist auch, dass vielleicht jüngere Kinder oder überhaupt das Familie zusammensitzt, im Idealfall, und die Eltern das vorlesen. Und durch das Vorlesen machen sie ja eben auch eine Entwicklung mit den Kindern mit. Und es bietet wirklich Raum, um darüber zu reden, über das, was da passiert in dem Märchen. Und es ist auch immer wieder lustig und witzig, was passiert. Und also die Eltern lernen durch Kinder in der Familie, aber mit den Kindern zusammen und durch Kinder ist man vielleicht, ich will nicht sagen, gibt man sich mehr Mühe, aber man weiß, man hat noch eine zusätzliche Verantwortung.
Ja.
Oder? Und das ist etwas, was die Kinder halt einfach mit sich bringen, weil man muss schauen irgendwie, aber man weiß nicht genau wie. Also ich glaube, Kinder können auf zwei Arten profitieren. Durch Geschichte, aber auch durch das, dass Erwachsene, wer auch immer, sie in die Geschichte hineinführt oder mit ihnen an die Geschichte hineinführt. Und durch das an sie selber, weil sie ja in einer ähnlichen Situation sind.
Wir haben es jetzt eigentlich schon fast ein bisschen vorweggenommen, was die erwachsenen Leserinnen aus dem Buch können nehmen können oder wie sie mit dem Buch können umgehen können. Würdest du aber auch sagen, es eignet sich auch für erwachsene Menschen, wenn es vielleicht gar nicht um Kinder geht?
Ja, ich habe jetzt wirklich schon mehrere Feedback bekommen, Rezensionen, und jetzt gerade heute Morgen ist wieder ein Mail gekommen, wo jemand geschrieben hat, sie hat für sich das Buch gelesen, sie ist gerade in einer Trauerphase, in einer Verlustphase und hat es für sich gelesen und es ist ein Märchen für Kinder und Erwachsene. Oder eine andere Person hat mir geschrieben, so etwas hat sie gebraucht als Kind. Also man kann ja als Erwachsene nicht raus aus der Geschichte, aus der eigenen. Und kann so eine Geschichte natürlich auch verknüpfen mit dem, was man als Kind eben vielleicht erlebt hat, weil eine Mami oder ein Papi oder jemand aus der Familie gestorben ist. Ganz klar, das finde ich eben schön an den Märchen. Wir sind als Erwachsene immer, fast immer auch erreichbar für Märchen.
Ja, unbedingt.
Wir haben die Erlaubnis. Das ist eben nicht eine Kindergeschichte, das ist eben ein Märchen. Und mein Wunsch ist wie auch, oder meine Vorstellung, dass man auch etwas als Erwachsene hat in der Hand, um betroffenen Leuten das wie schenken oder sie darauf aufmerksam machen.
Ja.
Das habe ich jetzt auch oft gehört. Oder? Ich kenne jemanden und dann sage ich, ich bin so froh, dass ich das denen auch schenken konnte. Also die Erwachsenen sind ja nicht nur die Eltern, sondern auch das ganze Freundes-, Umfeld, Familienumfeld um so eine Situation herum. Und eben für einen selber sowieso. Ich empfehle sowieso, zuerst muss das Buch selber lesen, bevor man sich entscheidet, ich schenke es jemandem. Oder ich will es jemandem empfehlen.
Und dann sind ja auch noch Fachpersonen, wo du ja extra eben auch noch Material zur Verfügung stellst. Wie sollen sie das Buch einsetzen? Wie stellst du dir das vor?
Also mit Fachpersonen sind ja die gemeint, die in irgendeiner Form an solche Situationen ankommen. Mit Kind in erster Linie, aber nicht nur. Also zuerst sollte ich es mal selber lesen, natürlich. Aber das Material, das ich dazu anbiete, das war für mich von Anfang an klar gewesen. Ich mache eigentlich nichts, wo nicht in irgendeiner Form ein Edukations-, also ein Bildungsaspekt drin hat, ein Befähigungsanteil drin hat, dass man etwas damit machen kann. Weil es ist das, was aus meiner Erfahrung fehlt. Was machen wir denn jetzt? Also, dass wir darüber reden können, klar, aber etwas noch machen. Und darum kann man wirklich das Material runterladen und mit dem Buch zusammen dann das, was die Molina mit den Kindern macht, quasi auf eigene Art, aber man hat doch Vorlagen, man hat auch eine Einführung. Es gibt auch noch mal so wesentliche Aspekte, die man soll beachten soll, wenn man in eine Familie geht, ob jetzt als Fachperson oder nicht, ist schon gleich. Und Molina, wenn man gut zwischen den Zielen liest, zeigt sie uns eigentlich alles, wie man auf Menschen in Trauer zugeht. Das ist im Buch schon auch drin. Aber wer damit arbeiten will oder noch tiefer geht, profitiert sicher von dem Material.
Hast du schon Rückmeldungen bekommen von Fachpersonen?
Ja, gerade wo es rausgekommen ist, ich hatte noch nicht ein Exemplar gehabt, die sind noch unterwegs gewesen. Das ist ein deutscher Verlag.
Ja.
Und wird von Deutschland dann ausgeliefert in die Schweiz. Also an die Zentren, die das dann verteilen. Und ich hatte noch keins gehabt. Und zufälligerweise, also in Anführungs- und Schlusszeichen, hat eine Schulpsychologin sich bei mir gemeldet. Sie hat ein Mädchen, wo ihre ältere Schwester an einer Krebserkrankung gestorben ist. Und sie hat gehört, ich habe etwas für das und sie brauche dringend Hilfe, also Unterstützung.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon etwas, aber es sind noch gar nicht da. Und es sind, ich wusste, das ist, weißt du, hat sich überschnitten.
Ja.
Das war die erste. Und wir haben dann einen Weg gefunden. Und sie hat es gerade eingesetzt. Und sie ist so froh gewesen, darum sie gesagt, ich konnte mit dem gerade arbeiten.
Ah, schön.
Und das habe ich jetzt schon mehrmals gehört, dass die Fachleute sind, die sagen, ich habe eine Trauergruppe, ich arbeite mit Kindern und ich nehme das, ich suche schon lange etwas, wo ich etwas damit arbeiten kann. Also das habe ich jetzt schon viel gehört und das freut mich sehr, weil das war meine Absicht gewesen.
Ja.
Über das Märchen, wo man als solches, einfach nur als Märchen, aber man kann es noch vertiefen, ergänzen. Also auch Eltern mit den Kindern können das machen, da muss man nicht Fachperson sein, das ist nicht schwer. Das sieht man ja, die Molina, ihr gelingt es ja mit 3 Sätzen, den Kindern zu erklären, um was es geht.
Genau.
Also das kann jeder, aber es gibt halt Zusatzmaterial, das noch erleichtert.
Mhm. Apropos Deutschland. Du hast dein Buch kürzlich an der Buchmesse Leipzig vorgestellt. Also abgesehen davon, dass ich Leipzig eine wahnsinnig tolle Stadt finde, hast du es, glaube ich, auch sehr genossen. Hast viel Kontakt geknüpft, so wie ich gelesen habe auf LinkedIn. Hast auch Lesungen gehabt. Was für Reaktionen hast du bekommen an der Buchmesse selber?
Also am Stand... Das ist ja eine allgemeine Buchmesse, aber der Ovis Verlag hat sich wirklich spezialisiert auf Lebensthemen und ein grosser Teil ist wirklich Umgang mit Sterben, Tod, Trauer und natürlich auch Neuanfang. Aber er hat noch andere Themen. Und es sind wirklich Leute an den Stand gekommen, die an dem Thema natürlich sie dann also wie angezogen worden sind. Nicht alle sind mit dem Gedanken in die Messe, ich suche jetzt nach dem und dem. Und dann, wo sie das Molina-Buch gesehen haben und die anderen auch, wir sind ja mit 3 Neuerscheinungen an die Messe, erinnere ich mich zum Beispiel an eine Frau, die sagt, so etwas habe ich gesucht. Oder das ist das, was ich brauche. Oder ich kenne jemanden, der das genau das brauchen. Ich nehme das gerade mit. Oder eine Frau hat gesagt, meine Tochter ist Lehrerin, arbeitet mit Kind. Das kaufe ich jetzt für meine Tochter. Also das ist das, was mir am meisten geblieben am Stand, dass wir zwar über das Buch und den Inhalt auch geredet haben, aber die konkreten Aussagen von den Personen, die gekommen sind, die genau gewusst haben, das ist für das. Oder sie haben es einfach angeschaut und ich habe dann gesagt, das Besondere in dem Buch ist, dass es hinten einen QR-Code hat, wo man zu dem Material kommt. Das kostet ja nichts. Und dann haben sie gesagt, das ist gut, ich weiss, ob du das brauchen kannst.
Ja.
Also es gehört schon auch zusammen. Und das ist natürlich toll, wenn die Leute so schnell merken oder den Zusammenhang können machen zwischen, es ist eine Geschichte und man kann damit arbeiten. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, du hast eine von deinen Lesungen in Leipzig im Hospiz gemacht. Das stelle ich mir sehr schön und auch bewegend vor. Wie war das?
Ja, genau so. Also erstmal muss ich noch sagen, ich finde Leipzig auch so eine tolle Stadt. Ich war das erste Mal gewesen. Ich bin begeistert von dieser Stadt und auch von dieser Messe. Und die Lesungen hat der Verlag hat, organisiert und eben die allererste Lesung von der Molina war tatsächlich im Hospiz gewesen. Und dort war so eins Berührendes, gewesen, dass bei der Yves sind also dort in einem kleinen, schönen Saal von so einer Villa, oft sind es ja auch Villas, also Spenden oder Stiftungen. Und dort hat es wirklich Bewohnerinnen und Bewohner gehabt, im Rollstuhl, wo du gesehen hast, die sind wirklich End-of-Life-Phase. Angehörige sind gekommen und auch freiwillige Mitarbeiter.
Ja.
Also so eine schöne Mischung, auch vom Alter her gemischt. Und dort darf es erstmal, also Premiere, Molina lesen und ihre Reaktionen und Gesichter und Mimik sehen. Und ja, das war sehr berührend und bewegend gewesen. Und ich bin vorher wie gar nicht auf die Idee gekommen, dass man ja Lesungen in Hospiz oder wir sind das zweite Mal in einem Bestattungsunternehmen gewesen, oder in einem sehr, sehr schönen Bestattungshaus gewesen. Das habe ich erst dort realisiert, das ist eigentlich ein wunderbarer Ort für das, oder? Weil es ja auch so, es ist zwar ein schweres Thema, aber es kommt ja so leicht, also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du ein besseres Wort weißt, aber es kommt wie nicht schwer daher.
Ja.
Es kommt einfach so daher, wie es ist.
Ja, genau.
Es gehört einfach zum Leben. Genau. Es ist gar keine Frage.
Ja. Ja.
Und das die können bringen, da haben die Leute mit gelächelt, genickt, die Augen gesenkt und zugelassen. Sehr schön gewesen.
Ja, das klingt wirklich schön.
Und ich glaube, ich muss das noch ein paar Leuten sagen, sie könnten in einem Hospiz oder in einem Bestattungshaus das anbieten.
Das kannst du ja durchaus auch in die Schweiz transportieren.
Ja, natürlich. Das war sehr eine schöne Idee. Abgesehen von Buchhandlung. Aber das macht eben Leipzig. Die haben in der ganzen Stadt verteilt Lesungen. Das heisst, Leipzig liest. Es gibt kein Kaffee, kein Ort, wo nicht gelesen wird. Also das ist schon auch sehr speziell.
Ja, sehr schön.
Ja.
Dann lesen wir doch jetzt auch. Wir sind da zwar in einem trockenen Tonstudio, aber ich freue mich gleich, wenn du etwas daraus vorliest.
Also wie du schon gesagt hast, in der Geschichte von der Molina geht es ja darum, dass sie die zwei Kinder trifft und die dann begleitet. Und wie das passiert, dass sie zu diesen Kindern kommt, da lese ich jetzt einen kleinen Auszug davon, ganz am Anfang vom Buch. Molina lebt also mit ihren Feenkameradinnen und Kameraden am Waldrand, ziemlich abgelegen. Sie sieht zwar von dort ins Tal runter, den Kirchenturm und Häuschen, aber es kommt nie ein Mensch dort auf, oder fast nie. Und sie ist ja so neugierig und will wissen, was ist mit den Menschen. Und da fange ich jetzt an. An einem warmen Morgen im Mai war es soweit. Die Frau kam mit langsamen Schritten den Weg hoch. Die Sonne schickte gerade die ersten Strahlen auf die Wiese und die Blumen leuchteten im Licht. Molina machte sich bereit. Sie hatte genau überlegt, wie sie vorgehen wollte. Schnell duckte sie sich und versteckte sich im Gras. Die Frau war zu den Glockenblumen gegangen und hatte ihren Korb abgestellt. Molina wartete, bis einige Blumen in dem Korb lagen. Dann, als die Frau sich einen Moment abwandte, schlüpfte sie flink in den Korb und versteckte sich unter den Blüten. Blume um Blume fiel in den Korb. Dann wurde es plötzlich dunkel. Die Frau hatte ein Tuch über die Blumen gelegt. Der Korb begann hin und her zu schaukeln. Von der Bewegung wurde Molina ganz schläfrig. Ein Ruck weckte Molina auf. Sie brauchte einen Moment, um sich zu erinnern, wo sie war. Da hörte sie eine Stimme. »Guten Morgen, Claudia. Ich habe die Blumen für den Kranz vom kleinen Lukas.« »Oh, danke, Anna. Wunderbar«, antwortete die andere, jüngere Stimme. Es wurde hell im Korb. Molina schaute direkt in ein Gesicht mit zwei großen, leuchtend blauen Augen. Das Gesicht kam noch näher und eine kecke Nase schnupperte an den Blumen. Dann öffnete sich der Mund zu einem breiten Lächeln. Molina hielt den Atem an. War sie entdeckt? Doch Claudia hatte nur Augen und Nase für die Blumen im Korb. »Wie schön sie sind, einfach wunderbar. Danke, liebe Anna. Was würde ich nur ohne dich machen? Das wird der Familie gut tun bei all dem Traurigen.« Molina hörte gespannt zu, doch vor allem wartete sie auf einen passenden Moment. Als die beiden Frauen eine Sekunde nicht zum Korb schauten, kletterte sie auf den Rand und hüpfte auf den Tisch. Sie lief hinter den erstbesten Gegenstand. Wo war sie? Worüber sprachen die beiden? Blumenkranz für den kleinen Lukas? Neugierig sah sie sich um. Überall standen Körbe und Töpfe mit Blumen, Ästen, Gräsern und Kräutern in allen Farben und Formen, sogar von der Decke hingen Gefäße mit Pflanzen. Es sieht ein bisschen aus wie in der Kräuterküche der Schule, dachte sie. Sie kletterte auf ein Wandregal und setzte sich. Nun konnte sie besser sehen, was die Frauen taten. Claudia mit den blauen Augen stand an einem großen Tisch. Anna hatte ihr Kopftuch abgenommen, den Gehstock an den Tisch gelehnt und sich in einen Sessel gesetzt. Claudia brachte ihr eine Tasse, in die sie aus einem Krug eine dampfende Flüssigkeit goss. Frischer Kräuterduft erfüllte den Raum. »Danke«, sagte Anna. Claudia nickte ihr lächelnd zu. Behutsam am Tisch nahm Claudia Blume um Blume aus dem Korb und befestigte sie an einem Kranz aus Stroh. Es war still im Raum, so, als würden Worte und Geräusche die Arbeit stören. Molina rührte sich nicht, während sie zusah, wie der Kranz mit jeder Blume schöner wurde. Als Claudia fertig war, holte sie ein breites weißes Band aus einer Schachtel und zeigte es Anna. In Liebe, Mama, Papa, Leonie Linus, las Anna laut vor und nickte. Schön ist dein Kranz. Ja, er ist schön geworden. Ich werde ihn jetzt gleich in die Kirche bringen. Wenn du magst, bleib ruhig noch etwas hier. Als Claudia den Laden verließ, klingelte die Tür plötzlich so laut, dass Molina fast vom Regal gefallen wäre, hätte sie sich nicht schnell festgehalten. Zur Kirche? Da wollte sie auch hingehen. Sie schaffte es gerade noch, durch die Tür zu schlüpfen, bevor sie von selbst wieder zuging.
Danke vielmals fürs Vorlesen.
Gerne. Ja.
Ich habe schon vorher dein Lebens- und Trauerbegleitmodell «Gefühle leben lernen» erwähnt. Bei jedem Treffen von den Kindern mit der Trauerfee entdecken sie ein neues Gefühl. Es sind Herzgefühle, Wutgefühle, es sind Trauergefühle, Gemeinschaftsgefühle und Triumphgefühle in dieser Reihenfolge. In dieser Reihenfolge unterrichtest du auch die Gefühlsqualitäten in deinen Weiterbildungskursen. Was für eine Rolle spielt eigentlich die Reihenfolge von diesen Gefühlen? Warum ist das Herzgefühl zuerst und das Triumphgefühl am Schluss?
Mhm. Also das Herzgefühl am Anfang steht, hat damit zu tun, dass um das geht es ja dann schlussendlich. Und das, was oft nicht bewusst ist, ist, dass das Herzgefühl, also sagen ja viele, jemand, der verstorben ist, lebt in meinem Herz weiter. Das ist ein allgemeiner, auch kulturell und über die ganze Welt eigentlich akzeptierte oder eine Vorstellung, die den Leuten gut tut. Sie sagen, in meinem Herz lebst du weiter. Und was aber vergessen geht oft, ist, dass wir selber in unserem Herz auch sein müssen. Weil wenn ich da nicht bin, dann kann der andere wie auch nicht da sein, dann ist das ja leer. Und da geht es mir wieder darum, wirklich mit dem anzufangen und vermitteln. Also das wäre dann wieder Psychoedukation, oder? Ich sage, jeder Mensch hat in seinem Herzen einen eigenen Platz in der Mitte und dann ganz viel Platz für alles, was wir gerne haben. Und das würde ja vielleicht schon genügen, weißt, als Verstehen. Und dann hat es noch die anderen Gefühle wie rundherum. Also für mich muss das Herzgefühl wie am Anfang stehen. Und oft lange das ja schon. Und dass man dann das kreativ gestaltet und das gibt auch so eine gewisse Beruhigung, wenn ich weiss, ah, und mir das nochmal jemand zeigt und ich das sogar darf dann malen oder beschreiben, ich bin in meinem Herz und der Platz in meinem Herz, den kann ich, solange ich lebe, nicht verlieren oder wenn ich verliere, finde ich mich wieder in meinem Herz. Also dort, solange ich lebe, ist das dort mein Platz. Und dann eben noch die verstorben sind, aber nicht nur, natürlich auch die anderen, die mit mir leben und den Lebensweg bestreiten, haben dort einen Platz. Also das ist so wie das Haupt, die Hauptenergie oder das Hauptgefühl. Und dann drumherum haben wir natürlich, und es ist ja nicht eine Reihenfolge, zuerst kommt das und das und das, aber wir müssen es ja irgendwie vermitteln. Und die Wutgefühle in dieser Arbeit haben fest damit zu tun, dass es um Grenzverletzungen geht.
Ja.
Und Grenzverletzungen ist nicht nur, wenn jemand mich anschreit oder haut oder so. Grenzverletzungen ist eben auch, wenn ich überfordert bin. Oder wenn meine Wahrnehmungsgrenzen oder meine Reaktionsgrenzen überfordert sind. Dann geht das eben in die Energie hinein, wo ich mich muss wie abgrenzen können. Und wenn jemand gestorben ist, dann gehen die Grenzen sowieso verloren. Und man weiss gar nicht mehr, was ist oben und unten und wie geht es jetzt weiter? Und dort Grenzen wieder spüren und auch über die Wut spüren, wie im Büchli, in der Geschichte, der Linus sagt, es langt jetzt langsam. Das muss man mal können sagen.
Mhm.
Das gehört wieder zu. Und dann Trauergefühl natürlich als die Hauptqualität in so einem Prozess, der immer wieder kommt, aber eben nicht nur. Es gibt nicht nur Trauergefühl. Es gibt Trauergefühl zu ganz vielen verschiedenen Ereignissen natürlich, aber das Trauergefühl nimmt vielleicht in so einem Prozess oder tagsüber mal mehr und mal weniger Raum ein. Aber es ist nicht das einzige Gefühl. Und das ist mir wichtig zu zeigen. Es hat noch ein Wutgefühl auf der Seite. Und dann kommt ja jetzt in dieser Geschichte, in dieser Reihenfolge, das Gemeinschaftsgefühl. Und das ist ja immer da, hoffentlich. Mhm. Oder immer wieder.
Mhm.
Dass ich nicht alleine bin in all diesen Gefühlen. Nicht nur im Trauergefühl nicht alleine bin. Und das Triumphgefühl, das gehört schon ein bisschen an den Schluss, weil also ein Schluss, es gibt's ja nicht, es ist ja nicht,
es ist nicht eine wertende Reihenfolge.
Ja, oder? Überhaupt nicht. Es ist manchmal alles gleichzeitig sogar.
Ja.
Aber das Triumphgefühl, mit dem möchte ich wie sagen, das kommt ganz oft nicht genug vor oder nicht genug Platz über in so einem Gefühlskreislauf. Weil es ist ja eigentlich ein Triumph, wenn man den Tag überlebt hat. Oder aufgestanden ist am Morgen. Also jetzt in dieser Geschichte ist ja ein Kind gestorben. Mhm. Dass die Eltern irgendwie, und man weiss nicht mit welcher Anstrengung, kann man sich aber vorstellen, mit welcher unglaublichen Anstrengung sie sich bemühen für ihre Kinder und für sich selber. Mhm. Weiteres Leben muss ja. Und lernen, mit dem Verlust zu leben. Und das geht ja. Und wenn du das schaffst, aufzustehen und irgendwie die Tage, das ist schon ein Triumph.
Das ist eine Leistung.
Ist eine Leistung, oder? Und das wird wie zu wenig gesehen, auch von den Leuten selber. Mhm. Wird zu wenig erkannt, was sie eigentlich für eine Leistung vollbringen. Und wie viel Mut das auch braucht. Und manchmal sind es ja wirklich Situationen, wo sie nicht viele Ressourcen haben. Und irgendwie schaffen sie es. Das so. Aber es ist jetzt nicht eine Reihe von zuerst das und das und das und das. Alle zusammen, das sind jetzt 5, alle zusammen geben aber ein Lebensgefühl. Und das variiert. Mal ist mehr von dem, mal mehr von dem, mal mehr von dem. Und der Hauptfokus für mich bleibt immer auf dem Herzgefühl.
Ja.
Aber es ist, Herzgefühl allein ist ein bisschen abstrakt. Weißt, mit der Wut und mit der Trauer und Gemeinschaft kann ich wie mehr anfangen, oder? Wenn wir zwei ein Gespräch haben, dann haben wir das Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Jetzt auch in dem Podcast, das verbindet uns jetzt gerade. Und das Herzgefühl ist so wie ein bisschen übergeordnet und ein bisschen abstrakt. Und darum braucht es die anderen schon auch, wenn wir das greifbar machen und handhabbar.
Bei dem Trauergefühl ist mir aufgefallen, dass Kinder in den Trauertränen auch all das reinmalen, was sie nie vergessen wollen. Also Erinnerungen. Das können auch ganz lustige Erinnerungen sein. Das müssen nicht unbedingt traurige Sachen sein. Ich habe das Gefühl bis jetzt eigentlich immer eher ein bisschen als beschwerlich empfunden. Aber das hat für mich jetzt wie eine ganz neue, also eine zusätzliche Deutung bekommen. Eigentlich eine schöne Deutung. Und so ist auch in diesen Trauergefühlen etwas Kraftvolles und Positives. Und im Buch heisst es auch, Tränen sind wertvoll. Warum hast du das so dargestellt mit deinen Tränen, mit deinen Erinnerungen auch?
Also eben genau aus dem Grund, um mir aufzuzeigen, es ist viel mehr als das, was wir meinen. Und es ist so wie der Gedanke, jede Träne hat eine Geschichte.
Mhm.
Und um diese Geschichte oder um den Moment geht es. Um ein Puzzlestück von einem riesigen Bild. Und das können zu sagen, es geht jetzt gerade um das. Oder Erinnerungen, die schönen auch oder die lustigen auch, sind trotzdem gekoppelt mit der Qualität von Trauergefühl, weil es wird ja nicht mehr so sein.
Mhm.
Und es wird auch nicht mehr so kommen. Das wissen wir ja, das wissen auch Kinder.
Ja.
Das weiss jeder. Darum können wir über lustige Sachen erzählen. Das macht man ja bei Beerdigungen, oder?
Mhm.
Man weint, man lacht, man erzählt. Das ist alles eins. Und es geht um Erinnerungen. Und was mir aber auch wichtig ist, zu sagen, oder um da in dieser Geschichte auch sichtbar zu machen, es geht auch um Zukünftiges, das nie wird passieren. Oder? Es hat auch Platz in den Tränen, haben auch Geschichten, die Optionen wären, gewesen wären. Und darum kann man auch nicht sagen, das ist irgendwann vorbei, weil ein Kind hat ja eine ganze Zukunft vor sich, oder hätte eine ganze Zukunft vor sich, mit ganz vielen Optionen. Und die Hinterbliebenen oder Zugehörigen, die werden, ob sie wollen oder nicht, immer wieder daran erinnert, das wäre jetzt schön, das wäre auch für sie oder für ihn so, also bei einem Kind. Darum, es geht wie in alle Zeitdimensionen hinein und es geht immer um eine Geschichte, die gesehen werden, gehört werden, erzählt werden und gewürdigt werden. Mhm. Und das ist alles. Das ist alles.
Aber es ist mega schön.
Ja. Darum ist es auch so gehaltvolles Leben. Mhm. Oder so eben auch Abschluss feiern, dass das alles gewürdigt wird und das. Und dass da in der Geschichte oder in dem Modell wird ja jede Person gefragt, an was erinnerst du dich, was vermissest du dich? Und die Kinder sagen ja oft, sie haben Angst, dass sie ihre Brüder vergessen.
Mhm.
Und das haben viele Menschen, Angst, dass sie das Gesicht vergessen, die Stimme vergessen, den Duft, also wie die Person geschmückt hat, all das löst sich mit der Zeit eben schon auch auf in unserem Hirn. Das ist so. Und vieles wollen wir uns bewahren, weil die Person zu der eigenen Geschichte ja auch gehört. Und da ist das ein gutes Medium, das zu zeigen, dass die Qualität der Trauer und Tränen zusammengehören und einen grossen Wert haben.
Mhm.
Und in dieser Lesung, jetzt letzte Woche in dem Bestattungshaus, habe ich etwas ganz Schönes gelesen. Da hatte es so eine Box mit Nasstüchli. Und auf dieser Box ist gestanden, jede Träne, die nicht geweint wird, stellt sich hinten wieder an.
Oh,
yeah. Das ist so yeah. einen guten Ausdruck yeah. gefunden, oder? Mhm. Also die Vorstellung, oder? Wenn ich jetzt keinen Platz habe, dann gehe ich halt hinten und warte, mhm. bis vielleicht mal der Moment kommt. Und Tränen müssen ja nicht nur geweint werden, das ist ja nur ein Symbol, sondern die kann man eben auch anders ausdrücken, das, was da drin ist. Es geht immer um Geschichte, die ja. da drin ist.
Ja. Magst du noch mal etwas vorlesen?
Ja, ich habe jetzt, weil wir gerade von den Tränen reden, mhm. auch einen kleinen Auszug aus der Geschichte, wo es um Tränen geht. Gut, also ich lese jetzt noch mal eine kleine Sequenz. Es ist jetzt schon ein bisschen später. Die Molina war in der Zwischenzeit schon ein paar Mal jetzt bei den Kindern daheim gewesen. Und meistens macht sie das am Sonntag. Also die Kinder sagen, komm am Sonntag, da sind wir da. Endlich Sonntag, dachte sie, als sie sich früh mit dem Hasenvater auf den Weg ins Dorf machte. Unterwegs plauderten sie über die bevorstehenden Sommerfeste im Wald. Stolz erzählte sie ihm von den Aufgaben, die sie und die anderen Jungfeen zu erfüllen hatten. Auch der Hasenvater freute sich auf die Zeit der großen Zusammenkünfte. »Es wird heute ein heißer Tag«, sprach er, als sie sich verabschiedeten. »Nun geh schon und hab Acht auf dich.« Mit diesen Worten drehte er sich um und machte sich auf den Rückweg. Vor dem Gartentor der Kinder nahm Molina einen seltsamen Geruch wahr. Sie wartete einen Moment, dann ging sie zur Haustür. Diese stand weit offen. Der Geruch war hier noch stärker. Leo stand am Eingang. »Hallo, Molina, komm, ich zeig dir was.« Sie winkte Molina herein. Auf dem Weg zur Treppe sahen sie Leos Papa in der Küche Geschirr abwaschen. Er war so beschäftigt, dass er sie gar nicht bemerkte. Molina folgte Leo die Treppe hoch. Mit jeder Stufe roch es mehr nach etwas, was sie nicht kannte. Oben angekommen, blieb sie überrascht stehen. Alles war vollgestellt mit Möbeln und Kartons und Papierrollen. Leo sagte nichts, sondern winkte sie ins Kinderzimmer weiter. Auch dort herrschte große Unordnung, sogar im Bereich von Linus. Er saß auf dem Boden vor einem Stapel Bücher und einer leeren Umzugskiste. »Hallo, Molina«, murmelte er nur und legte zwei Bücher in die Kiste. Ein anderes legte er auf einen neuen Stapel. »Wir ziehen um«, platzte Leo heraus. »Wir haben beschlossen, dass wir hier oben alles neu machen. Stimmt's, Linus?« »Hm«, nickte Linus nur, ohne aufzuschauen. »Ihr macht alles neu?« »Ja, genau. Mama hat gesagt, dass sie was ändern will. Und dann haben wir zusammen einen Plan gemacht. Mama streicht das Zimmer von Lukas. Das bekommt Linus. Ich bekomme das Schlafzimmer von Mama und Papa. Und Mama und Papa ziehen hier in unser Zimmer, weil es das größte ist. Sie können gut mehr Platz gebrauchen.« »Riecht es deshalb hier so schlimm?«, fragte Molina erst einmal. »Ja, genau. Wir durften uns Farben aussuchen für unsere neuen Zimmer. Linus hat grün gewählt und ich blau.« Linus hatte seine Bücher fertig sortiert und schaltete sich jetzt in das Gespräch ein. »Es ist schon okay, dass wir neue Zimmer bekommen. Dann muss ich nicht mehr ständig aufpassen, dass Leos durcheinander auf meine Seite kommt. Aber es ist trotzdem komisch.« Leo schaute ihn an und setzte sich neben ihn auf den Boden. »Ja, es ist ein komisches Gefühl. Wenn wir das Zimmer von Lukas jetzt neu machen und er kein Zimmer hat bei uns, dann heißt das auch, dass er nie, nie wieder hier sein wird.« Einen Moment lang war es still. Molina wusste, dass sie jetzt etwas antworten wollte. »Ja, das stimmt, Leo. Es wird noch einmal so richtig wahr, dass er nie wiederkommt. Papa sagt, es ist wichtig, dass wir schauen, was jetzt ist. Er sagt, die Realität ist, dass Lukas das Zimmer nicht mehr brauchen wird. Mama meint, das stimmt und hat sich gleich an die Arbeit gemacht, alles zu organisieren. Aber sie weint, während sie die Wände anstreicht. Linus schüttelt den Kopf. Warum macht Mama das, wenn sie dabei so traurig wird?«
Ja, ist eine gute Frage. Warum macht sie das?
Mhm. Es sind zwei Teile. Das eine ist eben die Realität und man weiß, das hat eben wieder mit dieser Anpassungsleistung zu tun. Man weiß, das macht jetzt Sinn irgendwo, aber das Gefühl, Das Gefühl ist an einem ganz anderen Ort. Das Gefühl ist wahrscheinlich auch in dieser Geschichte noch gar nicht parat. Es sind so wie die beiden Fähigkeiten in uns, zu wissen, was Sinn macht und die Leistung zu vollbringen, die Lebensleistung, und gleichzeitig das Gefühl irgendwie mitnehmen und das Gefühl jetzt in dieser Geschichte, aber ich kenne das auch und viele kennen das, das Gefühl ist an einem anderen Ort. Und gerade weil das nochmal so wahr wird, dass das wirklich endgültig ist, das muss man immer wieder wahrnehmen im Alltag, es ist endgültig, bringt das Gefühl auch nochmal eben zum Ausdruck oder gibt dem noch mehr Raum. Das macht total Sinn, dass sie streicht die Wand neu, weint dabei und sie haben es zusammen geplant. Und sie ist die, die ja sagt, ja, sie hat gerade angefangen. Und sie hat gesagt, wir müssen etwas machen. Ja, das ist eben die grosse Leistung, die Menschen vollbringen.
Ich habe es vorher schon erwähnt, du hast jetzt genau seit 20 Jahren deine Schule für Trauerbegleitung und unterrichtest dein Lebens- und Trauerbegleitmodell «Gefühle leben lernen» auch. Ich finde den Fokus auf Lebens- und Trauerbegleitmodell darum so wichtig, weil eine Trauer ja nicht nur auftritt, wenn jemand verstirbt oder uns jemand fehlt. Genauso wichtig, und jetzt auch gerade in so einem Kontext von Polypod, wo es um Palliativcare geht, ist eine Trauer, die jemand empfindet, wenn zum Beispiel er oder sie unheilbar erkrankt ist. Eine Familie, wo eine Mutter todkrank ist, trauert ja nicht erst, wenn sie nicht mehr da ist, sondern schon vorher. Also die Trauer ist nicht nur, immer nur an einen Todesfall verknüpft. Und die erkrankte Person trauert ja auch um alles, was ihr verloren geht, was sie nicht mehr erleben kann. In welchen Lebenssituationen ist dann dein Begleitmodell so anwendbar?
Genau auf das, was du gesagt hast, einfach aufs Leben. Jeder Tag geht vorbei, kommt nicht mehr. Und das schon ganz klein lernen Kinder das. Also wir auch, ganz klein. Dass das, was jetzt so müsste sein, dann doch nicht so ist oder nicht so wird. Im Kleinen und dann eben auch im ganz Grossen. Aber auch eben Erkrankungen natürlich, Sterben sowieso. Aber all die anderen Situationen im Leben, die mit Abschied zu tun haben, verlangen von uns, dass wir mit dieser Veränderung mitgehen. Und es verändert sich jeden Moment alles. Das wissen wir ja. Und wir sind halt so, dass wir gerne hätten, dass vieles, gerade wenn es schön ist, so bleibt. Und wissen im gleichen Moment, vielleicht nicht so bewusst, muss man auch nicht immer, aber so, man weiss, das wird vergehen. So kann es nicht bleiben. Von dem her kann man das Modell für immer anwenden, für alles. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit dem Bewusstsein darüber zu tun. Weil ich sage ja, wir haben die Fähigkeit. Also die ist in uns angelegt, grundsätzlich. Sonst, wir können mit Veränderungen umgehen, wir können sie gestalten, mit ihnen wachsen und auch mit dem Schmerz, den es oft hervorruft, einen Weg finden. Wir können das. Aber wir brauchen in gewissen Situationen mehr Ressourcen, als wir zur Verfügung haben oder nicht mehr haben. Und das ist, glaube ich, die grosse Herausforderung. Wie komme ich zu dem, in dem, zwischen dem alten Leben, das es nicht mehr gibt, und zwischen dem neuen, das es noch nicht gibt, wie komme ich dort zwischen denen, zu den Ressourcen oder Unterstützung, die ich brauche? Und da sind Menschen schon sehr verschieden. Die einen, ich weiss nicht, machen dann eine Wandertour, 3 Monate lang, und andere lesen ganz viele Bücher, und andere gehen in eine Trauerbegleitung oder alles Mögliche, oder? Aber es ist eine Zeit, wo bei grossen Veränderungen, aber es kann auch eine Trennung sein, ein Job verlieren kann auch so etwas sein. Das ist dann noch Grundlagenexistenz noch drin, die verloren geht. Ja. Also auch sehr viel Stress empfinden. Das, glaube ich, kann man gar nicht so auseinandernehmen.
Das ist einfach das Leben.
Ja.
Die Molina stellt sich selber im Laufe der Geschichte die Frage, was hilft Menschen, die so untröstlich sind? Ich gebe die Frage jetzt einfach mal gerade an dich weiter.
Genau. Was hilft untröstlichen Menschen oder Kinder? Das sind ja Menschen. Und wenn man so das ganze Buch liest und mitgeht mit der Entwicklung, auch, die sie machen, und mit den Schritten, die sie machen, man darf ja wirklich tief eintauchen in den Weg von dieser Familie, dann im letzten Kapitel oder im zweitletzten, glaube ich, wird die Frage ja von der Molina selber dann auch beantwortet. Das weiss ich gar nicht, ob ich die beantworten soll, weil die steht nicht im Buch.
Wenn man es als Cliffhanger stehen lässt. Ja, komm, wir lassen es stehen.
Sie antwortet darauf. Ja. Und sie findet durch das dann ihre Aufgabe, oder wie sie sagt, das ist die Frage, die ich mir am Anfang, als ich uns das erste Mal gesehen habe in der Kirche, bei dieser Feier, ist das die Frage gewesen. Und jetzt weiss ich es.
Dann lassen wir es so stehen. All das, was in deiner Schule für Trauerbegleitung entstanden ist, gründet ja auch darin, dass es auch bei dir mal Zeiten gegeben hat, wo du untröstlich musst gewesen sein. Du hast erlebt, was eigentlich jenseits von der normalen Vorstellungskraft liegt. Zwei von deinen drei Kindern, deine beiden Zwillingstöchter, sind im Alter von 7 und 10 verstorben. Magst du uns ein bisschen mitnehmen in die Vergangenheit? Hast du etwas gefunden, das das Untröstliche gemildert hat?
Ja, also es gibt wie eben auch die zwei Sachen. Das eine ist der Verstand, oder? Wo sagt, das ist also gut so, die sind so schwer krank gewesen. Das ist auch eine Erlösung, also ganz viele so Erklärungen. So, und ich bin nicht jemand, der fragt, warum haben die müssen krank werden. Das ist wie den Weg habe ich mir wie irgendwann gesagt, das mache ich nicht. Das bringt nichts. Ja. Das bringt mich nirgends an. Das hilft mir nicht. Die Frage stelle ich nicht. Ich stelle nicht, warum.
Sie sind ja erkrankt schon auf die Welt gekommen. Ist das
richtig? Ja, man hat es einfach erst später gemerkt. Heute sagt man dem eben seltene Krankheit. Ja. So eine neurodegenerative Erkrankung. Aber damals ist das ganz lang gegangen, bis man irgendeine Art von Diagnose hatte. Aber es geht in diesen Bereich. Also ich habe nie gefragt, warum. Aber wo sie gestorben sind und ich tatsächlich auch untröstlich war, habe ich also mit dem Kopf mir das können erklären. Und es war auch eine Befreiung, ehrlich. Es war wirklich auch eine Entlastung. Es ist nicht zum Aushalten, wenn Kinder leiden. Und ich war auch sehr, sehr erschöpft von diesen 10 Jahren.
Ja.
Heute sagt man Palliative Care, das hat es damals nicht gegeben. Der Begriff schon gar nicht pädiatrische Palliative Care. Und was habe ich gemacht? Ich gehöre auch zu den Frauen, vielleicht ist das auch, dass die Mutter auch so ist. Ich habe ganz schnell die Sachen so hergerichtet, weil das, wo man, also die Pflegebetter und die Rollstuhl, das hat alles gerade müssen weg. Ich wollte das nicht mehr haben. Also das sind wir schon, aber nicht das, was wir gebraucht haben.
Ja.
Also so wirklich können ins Tun hineingehen, ins Machen, das hat mir Halt auch gegeben. Und dann ist es eine lange Suche geworden. Ich bin aber sehr bei den Büchern, in der Literatur Trost findet und Orientierung auch. Also ich habe ganz viel gelesen. Ich habe 2 Jahre später Therapie angefangen, sehr intensiv. Und ich weiss noch, ich wollte eine Therapie, die sich mit Träumen beschäftigt. Weil ich wie etwas wollte haben, wo ich nicht so fest mit meinem denkenden Geist, der so scharf ist und so, wo ich auf eine andere Ebene gehen kann. Also ich habe sehr intensiv Therapie gemacht. Viel gelesen und ich habe angefangen, mich zu bilden. Ich habe angefangen, Workshops besuchen, Ausbildung gemacht, mehrere Jahre. Und ich habe einfach Orientierung gesucht. Ich glaube, für mich ist Orientierung etwas Wichtiges. Und habe eben dort nichts gefunden, was ich gemeint habe. Und darum ist ja das dann alles entstanden. Aber untröstlich, man hat schon Momente gegeben, wo mich niemand hätte können trösten und wo auch niemand um mich gewesen wäre. Obwohl ich nie allein gewesen bin. Also ich habe ein grosses, wunderbares Freundinnen, Helfer, Familiennetz. Aber ich glaube, das ist eine Trauer, wo die anderen nicht wirklich wissen, was machen und dann hilflos sind. Das ist eine von der grössten Herausforderungen, ist die Überforderung der anderen.
Für dich eine Herausforderung?
Also meine grösste Überforderung war die Überforderung von den anderen. Damals. Das höre ich oft. Weil wenn Kinder sterben, ist die Hilflosigkeit so gross.
Ja.
Der Schrecken auch.
Ja.
Wie allen.
Ja, grundsätzlich, dass Kinder sterben. Eben. Oder? Das ist eine völlige Überforderung.
Ja, genau.
Und dann noch 2. Oder?
Ja.
Und,
Aber ich habe einen Weg gefunden.
Heutzutage hast du es ja schon erwähnt, Palliative Care für Kinder ist ein bisschen mehr im Fokus gerückt. Wenn wir noch weiter weg sind davon, dass es wirklich genug Hilfe und Unterstützung gibt für die Familien. Vor 30 Jahren, stelle ich mir vor, muss es außerordentlich schwierig sein. Wie hast du dich zurechtgefunden, damit deine beiden Töchter gut aufgehoben sind und entsprechend Behandlung bekommen haben? Wie fest hast du dich da auch müssen, so ein bisschen, ich stelle mir auch vor, auf die Hinterbeine stellen und kämpfen?
Ja, total. Also das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen. Es hat kein Google gegeben. Einfach nichts in dieser Art. Und natürlich ist es auch gegangen, wir hatten ganz einen feinen Hausarzt, aber sicher nicht Palliativarzt. Und damals im Kinderspital war der Dr. Largo, der uns betreut hat. Und ein wunderbarer Mensch, der uns immer wieder auch aufgefangen hat. Also das war schon da, gewesen, so vom Menschlichen her.
Ja.
Aber vom Fachlichen her muss ich heute wirklich sagen, das war einfach schwierig gewesen. Erstens hat es auch den Begriff seltene Krankheiten nicht gegeben. Und das ganze Netz, was es heute zum Glück gibt, da haben wir wirklich, sind wir wirklich alleine gewesen damit. Jetzt im fachlichen Teil. Ja. Oder? Ich habe auch nicht gewusst, was ich fragen soll. Und dann hat es einen Entlastungsdienst gegeben, den gibt es heute noch. Der hat uns eigentlich das Leben gerettet. Dass ich einmal in der Woche ein Kind hat zum Entlastungsdienst können. Dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit für das andere Mädchen, das aber auch viel braucht. Und wenn beide haben können in den Entlastungsdienst, dann hatte ich Zeit für unseren Sohn, der ja sowieso auf der ganzen Linie zu kurz gekommen ist.
Ja.
Bei aller Bemühungen, es ist einfach nicht anders gegangen. Und so der Druck oder die... Also in der fachlichen oder von der Krankenseite her, nur schon bis wir mal eine Diagnose hatten, war das ja eine Odyssee gewesen. Das ist heute schon auch noch so, weil man findet nicht immer gerade eine Diagnose. Ich war gerade letztes Jahr im Anlass vom Kinder mit seltenen Krankheiten und habe wie auch mitbekommen, die Eltern müssen heute noch genauso kämpfen um die fast gleichen Sachen. Sie haben einfach heute ein Netzwerk.
Ja.
Und das hat es nicht gegeben. Und was aber etwas ist von dem, wo ganz viel mit meiner Motivation zu tun hat, ganz viel von meiner Lebenszeit in die Arbeit zu investieren, ist, es hat nie, nicht einmal, irgendeine Fachperson uns am Tisch genommen und mit uns über das Sterben geredet. Never, ever. Ich bin irgendwann selber drauf gekommen. Irgendwann habe ich mich auch gefragt, und ich konnte nicht googeln oder so, habe ich mich gefragt, aber wenn die Muskeln immer weniger werden und dieses Kind, und dann habe ich nicht zuschauen, wie sie immer weniger werden können, da habe ich mich wirklich gefragt, ich erinnere mich an die Nacht, als ich mir die Gedanken gewälzt habe, ist dann das Herz und die Lunge, sind das nicht auch Muskeln, werden die dann auch immer schwer? Und dann ist mir das eingefahren wie ein Blitz, und ich begriffen habe, die werden sterben. Und ich musste selber drauf kommen und ich habe ganz lange nicht darüber reden können.
Ja.
Ich habe nicht gewusst, mit wem. Weil mit meinem privaten Umfeld, die hätten ja dann alle gesagt, nein, das darfst du nicht denken und so. Obwohl, das hat man ja können sehen. Und als Mutter siehst du es eben nicht so schnell. Die anderen sehen es wahrscheinlich schnell, aber die haben nicht können darüber reden. Müssen sie auch nicht können. Wir sind alle Menschen. Aber die Fachleute, das muss anders sein oder werden.
Ja.
Und das ist heute ist auch schon anders, auch wenn es schwierig ist.
Aus sieben Zeiten gibt es ein Buch, das die 3 Jahre von der Valentina nach dem Tod von der Jasmin beleuchtet. Dein Sohn war damals natürlich auch noch ein Kind, schreibt da drin, dass Trauer nie vorbeigehe. Siehst du das auch so? Und wie traurigst du heute um deine beiden Mädchen?
Ja, das hat er einfach, ich habe ihn dort gebeten und gesagt, könntest du auch etwas schreiben für das Buch? Und dann hat er ein paar Sätze geschrieben und einer sagt, aber er sagt, dann hat man sich schon daran gewöhnt, aber die Trauer geht nie vorbei. Und da war er, 11, 12 so.
Ja.
Und das stimmt, die geht nicht vorbei, das verändert sich oder wir verändern uns, aber die, wir haben ja vorher schon darüber geredet, oder? Das begleitet uns ein Leben lang, weil das sind immer unsere Kinder, ganz egal, ob sie leben oder nicht leben. Und wie ich heute um meine beiden Mädchen traue, das ist so, das sind Momente. Und die kommen dann so unverhofft, ploppen die wie auf. Und ich bin manchmal auch total überrascht. Plötzlich tauchen die auf. Und was ich mache, ich lasse das wirklich zu. Und es sind eben immer die Optionen. Also es geht wie so, zum Beispiel an der Weihnachten, das ist so eine Option, oder? Stelle ich mir vor, die wären ja jetzt auch 37. Und ich will mit meinen beiden grossen, und die sind natürlich schön in meiner Vorstellung, mit meinen schönen erwachsenen Töchtern, würde ich an der Bahnhofstrasse shoppen. Weihnachtsgeschenkli, oder? Das ist so eine Option, die nicht wird stattfinden. Und das kommt dann einmal so kleine Momente und ich lasse das Gefühl, das tut weh. Und ich lasse das einfach zu und dann löst sich das Bild wieder auf. Oder jetzt in Leipzig war so ein Moment gewesen, da haben wir mit einer anderen Autorin, die eben auch gelesen hat, an dem Stand mit uns zusammen, haben wir Adressen austauscht und dann habe ich noch gesagt, wann hast du noch Geburtstag, das kannst du ja auch eintragen. Und dann schicke ich einmal einen Gruß, wenn ich jemanden kenne. Und dann sagt sie mir ein Datum. Und das ist etwa 2 Wochen vor der Geburtsdatum von meiner Töchter, oder? Mhm. Dann habe ich zuerst habe ich das eingeschrieben und dann plötzlich ist mir, habe ich das realisiert. Und dann habe ich sie wie nochmal angeschaut und gedacht, ah, genau, in so einer kraftvollen Lebensphase wären sie jetzt auch.
Also sie hat den gleichen Jahrgang gehabt wie
ja,
deine Töchter.
Fast Tag,
also fast auf den Tag.
Die sind am 1. Juli 1989 geboren und sie irgendwie am 20. Juni 1989. Mhm. Und dann ist mir das so bewusst worden, oder? Ich habe dann da eine Frau vor mir, die Bücher schreibt, die Trubel, die einfach macht, oder? Man ist ja dann sehr aktiv in dieser Lebensphase. Und dann war das so ein Moment gewesen, oder? Der hat mich schier umgehauen. Und das war jetzt nicht einmal so sehr traurig gewesen, sondern so mehr, ah, wow, so könnten sie auch sein, wenn sie noch da wären. Mhm. Also das ist wie eine Option, aber das kommt ab und zu, es geht wieder vorbei und ich lasse es zu und es ist einfach, wie es ist. Mhm. Und sie sind ein Teil von meinem Leben. Oder mal habe ich sogar einen Post geschrieben, an ihrem Geburtstag habe ich geschrieben, wenn ihr noch da wäret, würde ich jetzt Kuchen backen und wir würden alle da hinkommen und vielleicht hättet ihr Kind und ihr hättet Partner und würden ein grosses Familienfest feiern. Und so stelle ich mir das vor in meiner Fantasie. Und das ist zulässig. Mhm. Das ist okay, ich darf mir das vorstellen. Und ein Teil von mir ist wahnsinnig traurig, dass das so nicht wird sein. Mhm. Und natürlich weiss ich in meinem Kopf, es kann auch, wenn sie noch da wären, überhaupt nicht so sein. Wir könnten Streit haben, sie könnten irgendwie in Timbuktu leben. Das ist für sie, keine Ahnung, oder? Das sind alles auch Optionen. Und das ist so das, was wir einfach in unserem Kopf und Herzen haben. Und das sind so Trauermomente. Das ist mehr so jetzt. Mhm. Was vermisse ich jetzt?
Ja. Ich sage es mal so. All die Gefühle, die wir jetzt darüber geredet haben, das sind ganz starke und wichtige Gefühle, die uns ja auch ganz viel Klarheit bringen über uns. Diesen Gefühlen nachzugehen, hilft uns auch, das Untröstliche irgendwie auszuhalten und damit klarzukommen, wenn wir sie dann nur zulassen. Und wenn sie dann wirklich auch Platz überkommen in unserer Gesellschaft. Letztlich ist es ja so, dass wir sowieso alle früher oder später immer mal wieder von Trauer werden betroffen sein. Es müsste also eigentlich in unserem ureigensten Interesse sein, dass wir lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Was denkst du, wo steht unsere Gesellschaft da? Und wohin soll es gehen, dass trauernde Menschen eben einfach auch mehr Platz haben und Raum bekommen in unserem Leben? Eben, dass wir nicht die Strassenseite wechseln, weil jemand gerade sein Kind verloren hat oder dass wir uns abwenden oder sagen, oh, ich frage lieber nicht, sonst fängst du noch an zu brüllen. So all die Sachen, oder, die so passieren. Mhm. Wo müsste es hingehen?
Ja. Also ich erlebe wie beides, gell? Und ich habe natürlich wie auch eine Blase um mich herum, ist klar, oder? Mhm. Um mich herum dreht sich alles um das rein, von meiner Arbeit her schon. Mhm. Und von dieser Seite muss ich sagen, da passiert so viel Gutes und so viel Entwicklung und so viel Bewusstsein und auch Kreatives und Zeitgemäßes. Also da bin ich so begeistert. Mhm. Was auch ganze Städte, Bern und Zürich mit ihren Festen und mit ihren Events, also da wirklich ich erlebe ganz viel Bestreben, das wirklich in die Gesellschaft mehr einbringen. Und Palliative Care hat natürlich dort einen grossen Anteil daran, dass dem Thema Trauer mehr gewidmet wird, weil es einfach mehr da ist, auch auf der politischen Ebene und alles das. Das ist halt der Teil, wo ich fest drin bin. Und dann manchmal erlebe ich aber auch, dass ich wie gesagt, da ist wie gar nichts gelaufen. Das ist immer noch wie vor, ich weiss nicht wie viele Jahre, wo Trauer einfach nicht existiert und wo man nicht darf sterben. Und, wo, so. Und das ist natürlich schon auch kulturell bedingt. Und da komme ich auch wieder zu dem, oder es ist einfach alles Entwicklung. Mhm. Und ich glaube wirklich immer an Moment. Und jeder Beitrag, wo irgendjemand zu dem Thema in die Welt bringt. Jetzt du mit deinem Podcast, ich mit meinem Buch, alle die Ausbildungen und Fortbildungen, die es gibt. Jeder Film, und ich muss dir sagen, fast jeder Film hat ein Trauerthema.
Ja.
Fast jeder.
Ja, ja.
Vor ein paar Jahren ist irgendwie Top Gun 2 gekommen. Mein Mann, der will ich schauen. Er hat gesagt, kommst du mit? Ich sagte, ja, klar, komm ich mit dir ins Kino. Er muss auch mal mit mir in meine Filme kommen. Und dann hat er gesagt, hey, weißt du was, der ganze Film ist ein reiner Trauerbewältigungsfilm. Es geht um nichts anderes als um das. Irgendwie 30 Jahre später, oder? Trauert die noch etwas. Also ganz viele Filme, Geschichten, all das ist für mich der Weg, wo wir sein und sind. Und anders geht es ja nicht. Das ist förderlich. Und darum höre ich auch nicht auf, solange ich kann.
Mhm.
Und wenn ich jetzt zum Schluss noch sollte, oder will so wie sagen, was ist eigentlich eine Hilfe für alle, dann bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, zu sagen, vielleicht ist es ein einfacherer Weg, nicht so Trauer müssen akzeptieren, das ist vielleicht ein bisschen schwer.
Mhm.
So einfach, das kann man einfach machen, das ergibt sich. Akzeptanz ergibt sich im Leben mit der Zeit. Aber vielleicht den Fokus mehr darauf richten, das Leben als solches mehr zu lieben. Ja. Einfach das Leben als solches, wie es halt ist. Mhm. Mit jetzt scheint die Sonne und alle Bäume explodieren und so, das kann man ja gar nicht lieben. Mhm. Das ist fast nicht möglich. Mhm. Und das, die Lebensliebe, die deren mehr Aufmerksamkeit schenken, dass man einfach, dass es ist ja ein Wunder, dass wir überhaupt da sind auf dem Planet und die Sachen sehen, die dem Wunder, zu dem Wunder gehören. Und vielleicht mit der Zeit dort hinkommen, die Liebe zum Leben mit der Zeit keine Bedingungen mehr dran zu knüpfen. Sondern das ist einfach unglaublich, dass wir da sind. Ich empfinde es, oder? Mhm. Es ist jeden Tag unglaublich, dass ich auf dem Planet bin, darf leben, Menschen begegnen, Sachen machen. Und das ist nicht abhängig von, was sonst noch passiert. Das gehört dazu. Ja. Weißt du, das meine ich mit so quasi bedingungslose Lebensliebe. Ist für mich, merke ich so, je länger, je mehr ein Weg, wo vielleicht einfacher ist, als sich auf die Sachen zu fokussieren, die nicht gut laufen oder nicht so, wie wir es wollen oder uns vorstellen. Ja. Das wäre etwas, wo vielleicht dieser Gesellschaft könnte Unterstützung geben. Mhm.
Schön. Danke vielmals für das schöne Gespräch, Monika.
Ja, danke dir.
Es hat mir sehr Spass gemacht.
Gleichfalls. Danke für auch deine Arbeit, eben als Teil von dem Bewusstsein.
Gerne.
Auch wenn wir lieber würden ausweichen, Trauer begegnet uns immer wieder. Sie gehört ganz fest zu unserem Leben, weil wir immer wieder trauern, sei es um geliebte Menschen, um Lebenspläne, die zerbrechen, bei schweren Erkrankungen. Oder mir begegnet Menschen, die trauern. Und ich finde es immens wichtig, dass wir Trauersituationen begegnen können und uns aber auch nicht davor scheuchen, unsere Trauer zu öffnen, sei es die eigene oder die von anderen. Wie Monika Lonoce sagt, es ist in uns angelegt, uns immer wieder anzupassen, die Lebensleistung zu vollbringen, gleich wieder aufzustehen und weiterzugehen. Ein Schritt um den anderen. Wer mehr über die Arbeit von Monika Lonoce und ihr neues Buch «Molina, die Trauerfee» wird wissen, findet Links in den Shownotes. Das war es für das Mal von Palipod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Palipod ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit mit ganz viel Lebensqualität. Oder anders gesagt, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.